Computer regieren die Welt. Sie sind nicht mehr die Helfer der Menschheit, sondern ihre Herrscher. Menschliches Leben dulden sie nur noch, wenn es ihren Zielen dient, oder sie löschen es gleich ganz aus. Solche Zukunftsvisionen kennen wir eigentlich aus Hollywood. In den vergangenen Tagen gab es allerdings Meldungen aus den USA, die fast so klangen, als würde dieser Horror Wirklichkeit werden. KI-Agenten des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sollen ausgebrochen sein, sich eigenständig im Internet bewegt haben und dabei versucht haben, sich Zugang zu fremden Computersystemen zu verschaffen. Was ist an diesen Berichten dran? Darüber sprechen wir mit Jobst Landgräber, Gastprofessor für künstliche Intelligenz an der Universität Lugano und Unternehmensberater. Guten Tag, Herr Landgräber.
Guten Tag, Herr Gäumel. Vielen Dank für die Einladung.
Zunächst war nur von einem betroffenen Unternehmen die Rede, nämlich Hugging Face. Inzwischen heißt es aber, auch andere Unternehmen seien betroffen gewesen. Was haben die KI-Agenten von OpenAI im Juni und Juli tatsächlich getan?
Also am 21. Juli hat OpenAI einen Bericht veröffentlicht, der in Marketingsprache verfasst war, in dem es beschreibt, wie bei einem Test seines neuesten Modells das Modell aus der sogenannten Sandbox-Umgebung ausgebrochen sein soll, um ins Internet zu gelangen und danach den Server Hugging Face aufgesucht hat, um dort Antworten auf den Test, den es machen sollte, zu finden. Diesen Server hat es dann gehackt, hat die Antworten gefunden und damit den Test besser bestanden, als wenn es keinen Zugang zu dem Server gehabt hätte. Und das hat es alles nur aufgrund eines einzigen Prompts gemacht.
Also OpenAI wollte etwas ertesten, aber hat selber nicht mitbekommen, wie die KI den Test durchgeführt hat.
Naja, der Test, der heißt Exploit Jim und der ist ein Cybersecurity Benchmark. Das heißt, im Grunde genommen soll man damit Cybersecurity-Aufgaben, soll das Modell erfüllen oder Fragen dazu beantworten. Und um das zu tun, ist es eben aus seiner beschränkten Rechenumgebung ausgebrochen, hat sich Internetzugang verschafft. Das war der erste Hack, den es geschafft hat. Und dann hat es tatsächlich den Server von Hugging Face gehackt und dort die Antworten auf die Fragen bekommen. Und das sind schon erhebliche Leistungen des Modells, die es da vollbracht hat.
Die Urangst habe ich ja beschrieben. Das ist die Urangst, dass die künstliche Intelligenz sich verselbstständigt und Dinge tut, für die sie nicht programmiert gewesen ist. War das ein Präzedenzfall?
Nein. Das Modell ist genau programmiert worden, um das zu tun. Die Rechenschritte des Modells beruhen darauf, dass das Modell eine Vorkonfiguration hat, bei der eben auch Cyberangriffe in Codeform in der Konfiguration vorkommen und auch speziell trainiert ist, um Cyberfunktionalitäten auszuführen. Und das hat es dann auch getan. Also im Grunde genommen hat es einfach nur das getan, was auch andere Cybersecurity-Software-Lösungen können. Aber bei denen muss der Mensch noch mehrere Schritte explizit triggern, während hier eine ganze Abfolge von Schritten vollautomatisch abgelaufen ist.
Die Nachrichtenagentur Reuters hat mit mehreren OpenAI-Mitarbeitern gesprochen und die haben berichtet, dass sie personell überlastet sind und gar keine Kapazitäten haben, die eigenen Systeme noch ausreichend zu kontrollieren. Also wächst die Entwicklung dieser KI den Menschen über den Kopf?
Diese KI-Modelle haben keinerlei eigenen Willen, keine eigenen Intentionen und können keine eigenen Absichten hegen. Das steht sicher fest. Aber sie sind extrem mächtige Werkzeuge, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die ihre Konfiguration erlaubt. Und eine davon ist diese Cyber-Funktionalität, die die haben. Also sie können eben sowohl als Angriffsmodelle als auch als Verteidigungsmodelle hervorragend genutzt werden. Und sicherlich ist es so, dass die Kapazität der Firmen nicht ausreicht, um diese Eigenschaften der Modelle vollumfänglich und ausreichend zu testen.
Das ist, als wenn ein Kleinkind eine Bazooka entwickelt.
Den Vergleich finde ich nicht ganz zutreffend, sondern ich glaube, es passiert eher Folgendes. Durch die Veröffentlichung dieser Modelle, besonders wenn die im Quellcode veröffentlicht werden, was ja regelmäßig geschieht, bekommen sowohl Angreifer als auch Verteidiger von Cybersicherheit, also Hacker und Verteidiger, die gegen Hacker verteidigen, immer mächtigere Werkzeuge. Und was wir jetzt haben, ist eben ein Wettlauf in der Nutzung dieser Werkzeuge zwischen Angreifern und Verteidigern. Den haben wir schon, seit die ersten Viren in den 80ern über Disketten verteilt wurden. Und dieser Wettlauf verschärft sich jetzt extrem. Und was ich glaube ist, dass die Folge des schlechten Wissens über die Funktionalität dieser Werkzeuge ist, wird sein, dass man früher oder später aufhören wird, den Quellweight der Modelle zu veröffentlichen und diese ganzen Modelle nur noch in geschlossener Form verwendet werden können und dass der Zugang auch auf andere Weise beschränkt werden muss, wegen dieser Cyberrisiken, die nämlich erheblich sind und die natürlich alle technischen Geräte, die irgendwie am Internet sind, betreffen können. Produktionsstätten, Waffensysteme, autonome Autos und viele, viele andere Systeme, die eben mit dem Internet verbunden sind.
Sie haben es zu Beginn gesagt, es war ein Prompt, also ein Befehl, der gegeben wurde, der dann dazu geführt hat. Wenn ich jetzt ein Autokonzern bin wie Mercedes und sage, maximiere den Erfolg meines Unternehmens und die KI legt los und fängt an, BMW und Volkswagen zu sabotieren, dann hat sie genau das getan, was sie sollte.
Das ist eine Handlungskette, für die sie nicht ausreichend konfiguriert ist. Man muss sich halt klar machen, dass die Handlungskette, die das Modell jetzt autonom durchgezogen hat, klingt zwar beeindruckend, aber das Modell ist sozusagen speziell konfiguriert worden für Cyberangriff und Cyberverteidigung. Wenn man sich aber Open-World-Probleme anguckt, also Probleme, die sich eben nicht in dieser doch eingeschränkten Welt der Cybersecurity und der typischen Lücken, die es in solchen Computersystemen gibt, abspielt, sondern allgemeinere Probleme anguckt, dann ist die Performance, also die Leistungsfähigkeit der KI-Systeme in solchen Zusammenhängen miserabel. Zum Beispiel kann ein Open-World-Modell, was maximal trainiert ist und ein paar Milliarden kostet, hat eine 12%ige Erfolgsquote darin, drei Bauklötze übereinander zu türmen. Also einen Roboterarm zu steuern, der das macht.
Wir sprechen in unserer Sendung ja heute auch über Anthony Fauci. Also vor Corona haben viele von uns nicht gewusst, dass in Laboren rund um die Welt Coronaviren manipuliert werden und dann vielleicht auch ausbrechen können. Sind wir in einer Situation, wo bei OpenAI oder bei den Konkurrenten Dinge entwickelt werden, von denen wir uns gar nicht vorstellen können, welche Folgen die haben? Und am Ende sind die Folgen Stromausfall, Hunger und Katastrophen?
Also, es gibt einen großen Unterschied zwischen Viren und Software-Artefakten, die für Cybersecurity-Angriffe eingesetzt werden könnten. Viren sind infektiöse Protein-DNA-Gebilde, sind keine Lebewesen, die aber der Evolution unterliegen und sich selbstständig verbreiten können. Also wenn man ein Virus manipuliert und es dann freisetzt, dann bekommt es ein Eigenleben, das man nicht vorhersagen kann, das unglaublich komplexen Bedingungen unterworfen ist. Bei diesen KIs ist es halt so, dass die eben doch sehr beschränkte Eigenschaften haben. Und wenn Menschen intervenieren, die auch stoppen können, was solche Viren tun. Allerdings ist es halt so, dass das Missbrauchspotenzial sehr, sehr groß ist. Das heißt, wenn jetzt ein Hacker sich ein neues LLM nimmt im Open Source, also sozusagen die vorletzte Version, und das retrainiert und optimiert für Cyberangriffe, kann er mit riesigen Schaden anrichten, und zwar leichter als mit früheren Software-Tools. Das heißt, das ist eine riesige Erleichterung, Schaden anzurichten, aber natürlich auch umgekehrt eine Erleichterung, Schaden abzuwehren. Wir kriegen einfach sozusagen ein neues Gleichgewicht des Schreckens im Cyberbereich, und natürlich ist nicht auszuschließen, dass Angreifer, die solche Modelle nutzen, damit Flughäfen stilllegen oder Produktionssysteme. Aber, und das ist das Entscheidende, dafür sind immer Menschen vonnöten. Die Programme selber haben gar keine Intention und würden von alleine einfach stillstehen und gar nichts machen. Das wird sich auch nicht ändern.
Bei Kernkraftwerken gibt es ja Steuerungsstäbe. Und wenn die Reaktion aus den Fugen gerät, dann werden die runtergelassen und damit wird die Kettenreaktion unterbunden. Jetzt wird schon gefordert, dass es sowas auch bei AI-Modellen gibt. Halten Sie das für notwendig und realisierbar?
Das ist wieder ein interessanter Vergleich. Also in einem Kernkraftwerk habe ich ja einen Neutronenfluss. Und wenn der Neutronenfluss außer Kontrolle gerät, verwandelt sich das Kernkraftwerk sozusagen in einer Atombombe. Das ist die Entstehung einer Kritikalität im Kernkraftwerk. Auch das ist kein adäquater Vergleich für das, was ein LLM anrichten kann. Wenn das LLM einfach irgendwo installiert ist und niemand das promptet, etwas zu tun, dann macht das auch nichts. Das hat keine Eigendynamik. Das ist eben nicht angetrieben, das ist nicht von Energie durchflossen wie ein Reaktor. Das bedeutet, erst wenn ein Mensch LLM aktiviert, dann muss man es eben, wenn das eben Schaden anrichtet, muss sich der Betroffene eben wehren. Aber weder Vergleiche mit Viren noch von Kernspaltungsreaktionen sind eigentlich adäquat.
Es gibt zu diesem Vorfall jetzt auch mehrere Theorien, dass es sich hier um die Anwendung von militärischer künstlicher Intelligenz handelt. Also die Kriege der Zukunft werden maßgeblich durch KI entschieden und das muss trainiert werden und das muss man halt auch in realen Umgebungen trainieren. Und deswegen haben wir das jetzt gerade gesehen.
Das ist eine reine Spekulation. Was hier passiert ist, ist, dass OpenAI sein Modell getestet hat und das Modell besser war, als man erwartet hätte. Man muss aber dafür keine echten Angriffe machen, sondern was man einfach machen würde, ist, wenn man jetzt Cyberangriffe machen will, die ja in der Ukraine zum Beispiel täglich geschehen. Ja, die ganze Zeit versuchen die NATO und die Ukraine, Cyberangriffe auf Russland zu machen und umgekehrt. Und was man dann einfach macht, ist, wenn man im Krieg ist und denkt, man hat ein neues Werkzeug, um das zu machen, dann setzt man das einfach im Krieg ein. Natürlich wird das im Labor vorher optimiert, aber man muss dafür nicht noch so eine Art Zwischenstufe haben, sondern der Druck, das im Krieg einzusetzen, der ist ja enorm. Das heißt, die werden das einsetzen, sobald sie es können. Das passiert auch täglich schon.
Die zweite Theorie beschäftigt sich mit OpenAI und dem angekündigten Börsengang. Also das jetzt zu machen und das dann auch irgendwann an die Öffentlichkeit geraten zu lassen, ist eigentlich ein Trick, um die Unternehmenswertung nach oben zu schrauben.
Das ist auch Spekulation, aber das halte ich, wenn ich den Text lese, den OpenAI da Ende Juli veröffentlicht hat oder vor einer Woche veröffentlicht hat, über das, was da geschehen ist, für absolut realistische Theorie. Genauso dieses Titelbild des Economist, wo Elon Musk drauf ist, das ist alles Marketing, um die Preise für die KI-Firma in die Höhe zu treiben. Wir haben eine KI-Blase. Die KI erfüllt in den allermeisten Anwendungen nicht ihr Versprechen. Das heißt, die Blase wird platzen und man versucht jetzt noch möglichst viel Geld aus dem System zu pressen, bevor es dann den großen Krach gibt.
Die Europäische Union hat ja ein KI-Gesetz verabschiedet. Braucht es noch weitere Regulierung der ganzen Branche?
Also jede Regulierung, die davon ausgeht, dass KI autonom handeln kann, ist schwachsinnig. Jede Regulierung, die versucht, Monopole und Missbrauch von KI zu verhindern, ist sinnvoll. Mein Eindruck ist, dass die Regulatorik, die wir bekommen, getrieben wird von den ganz großen KI-Firmen und dass die dazu führt, dass es Markteintrittshürden für Konkurrenten gibt. Das heißt, dass die Regulatorik eher die Monopole absichert.
Werden Chatbots und künstliche Intelligenz nützliche Helfer oder werden sie zur realen Gefahr? Ein paar Antworten haben wir gehört, und zwar von Jobst Landgräber. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Gommel, bis zum nächsten Mal.